Hier sind wir bei, wir haben keinen Namen für unsere neue Rubrik, professionell wie wir sind. Heute sitze ich, Max, sitze hier heute alleine bei Walde, mit Walde.
Alleine bei Walde. Walde sitzt mit mir, während ich alleine
Walde ist
rumsitze.
unterwegs, Walde hat keine Ahnung, dass ich hier bin. Psst.
Was machst du in meinem Haus?
Und wir haben uns vorgenommen, jetzt wo die aktuelle Konsolengeneration dem Ende sich zuneigt, wollen wir uns nochmal die Spiele, die uns am besten, am schlechtesten gefallen haben, die am größten für Aufsehen erregt haben in der letzten Konsolengeneration, wollten wir uns nochmal ansehen. Auch vor dem Hintergrund so von wegen GTA 4 ist jetzt auch schon wieder 6 Jahre alt, 5 Jahre
2008
alt.
kam das raus.
2008 ist es jetzt 5 Jahre alt. So, wie hat sich so ein Spiel gehalten? Was fand man damals daran so gut? Was fand man heute daran
Nö,
so
es ist
gut?
overrated.
Total.
Ist eine
Und
0,8.
wir wollen den Anfang machen mit einem Spiel, das uns beiden, ich übertreibe jetzt mal, ziemlich am Herzen liegt. Und zwar Castlevania Lords of Shadow.
Du hast am
Ich
Anfang noch gesagt, so Spiele, die die Gaming-Welt verändert haben. Oder Standout-Spiele. Das war so kein Standout-Spiel.
Das war
Das
kein
ist
Stand.
eines der anderen, immer noch. Ich finde, das ist eines der
Deswegen
underratedsten Spiele der ganzen Generation.
finde ich ja, dass wir damit auch anfangen sollten, weil es ist nicht so offensichtlich, aber es ist ein Spiel, das eigentlich viel mehr Leute gespielt haben sollten.
Hat aber fast keine Rolle gespielt. Also ich kenne sehr wenige, die es gespielt
Castlevania ist für mich
haben.
mit Abstrichen, wenn es technisch noch besser wäre, hätte es das bessere God of War sogar noch sein können in dieser
Hätte es
Generation.
sein können,
Und
ja.
phasenweise, es gibt Sachen, die ich an dem Spiel komplett besser finde als, aber das liegt mehr an der Story und an der Welt, die da gemacht wurde in dem Spiel, also
Willst
in
du noch kurz
Castlevania.
erläutern, wie wir das jetzt durchziehen mit den
Wir machen, also
strukturellen?
wir haben uns das so vorgenommen, wir gucken uns als erstes die Story an. Dann werden wir aufs Gameplay gehen. Kleiner Spoiler von mir schon mal vorneweg. Da gibt es für mich die größten Diskrepanzen bei diesem Spiel, weil dieses Spiel so richtig gute Gameplay-Sachen hat und richtig schlechte Gameplay-Sachen hat.
Ach so, das natürlich.
Hier
Ich
bei
dachte jetzt gerade
Castlevania.
von wegen so.
Und dann reden wir auch noch über so Sachen wie halt, wie ist die Präsentation, wie ist die Grafik? Und Grafik heißt nicht gleich so von wegen, Uncharted 3 ist die beste. Also es geht auch
So,
darum,
was ist besser,
wie ist das
sondern.
Art-Design?
Ja.
Wie passt der Stil des Spiels zu dem, was hier eigentlich präsentiert wird? Und auch, wenn es sich wirklich lohnt, darüber zu reden, der Sound. Und mit Sound meinen wir nicht nur den Soundtrack, sondern auch wirklich die Sprecher von den Leuten.
Wie jedes und sich anhört. Bei
Nee.
Tomb Raider habe ich da viel zu erzählen. Es klingt wie ein
Nee, und deswegen, also
Porno.
ohne weitere Umschweife, die erste Folge ist jetzt durch die Einleitung hier natürlich ein klein bisschen länger. Ja, fangen wir gleich an mit der Story. Willst du anfangen mit der Story? Wie hat dir die Story oder wie spricht dich die Story bei Castlevania Lords of Shadow an?
Die Story haben sie ziemlich verändert also verglichen mit den ersten Castlevania-Spielen, die im Prinzip überhaupt keine Story hatten. Oder, ja, tötet Dracula und das hat sich irgendwie so ein bisschen weitergesponnen dann
Und
immer und ist
irgendwann
immer
wurde
größer
was
geworden.
Riesiges draus, was heute
Irgendwas
niemand mehr.
Bizarres ist danach draus geworden, wo dann auf einmal Castlevania in Japan war und mit 1000
Und
Manga-Figuren
Zeitreisen.
auf dem Cover und Zeitreisen anscheinend
Alucard ist
auch.
ja, Alucard ist ja auch so entstanden. So plötzlich aus dem Nichts, bam.
Ja, der war einfach da.
So,
Aber
Drac.
es war ein gutes Spiel. Aber es geht jetzt um Lords of Shadow.
Ja,
Es gibt
aber
1000
warum
Castlevania-Spiele.
das passt, ist, in Lords of Shadow haben sie aus allen möglichen Spielen Ideen genommen und
Mhm.
in ihr eigenes Spiel
Es ist also
reingeprügelt.
quasi keine Fortsetzung, sondern ein Reboot.
Ja.
Das kann man so sagen. Funktioniert auch ein bisschen wie Star Wars, weil Gabriel ja zu diesem. Oh Mann, ich bin gut vorbereitet. Wie heißt diese Bruderschaft, der
Ja, die
angehört?
Brotherhood of the
Brotherhood
Light,
of
glaube ich.
Light, glaube ich,
Ja.
warst du sogar? Warst du dieser Klischeename? Gut. Und die haben so ziemlich funktioniert wie die Jedi. Das waren einfach so, die hatten diesen Vampire-Killer, dieses Kreuz, was sie da hatten, als so
Laserschwert,
Trademark-Weapon.
ihr
Ja, ihr
Laserschwert.
Laserschwert, so ihre Form des Laserschwerts. Und ja, das war eigentlich eine ziemlich simple Story, die so straightforward war. Von wegen, Frau ist gestorben, er will sie von den Toten wieder auferstehen lassen. Und währenddessen schlachtet er sich dadurch die ganzen Monstrositäten durch. Sache war nur, man denkt zuerst, die Story ist so, wie soll man
Ziemlich
sagen,
geradlinig, sehr
geradlinig,
direkt,
so,
ohne
es
große
ist so eine
Überraschung.
Odyssee. Odyssee, war es ja wirklich, du bist ja durchs Land gezogen und hast dann immer so Mini-Stories dazwischen gehabt. Dieser Mönch, der sich da eingesperrt hat im Turm, das fand ich gut, der sich vor Vampiren eingesperrt hat und am Ende ist es trotzdem irgendwie daneben gegangen, weil er irgendwie Meschugge geworden ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau.
Er ist wahnsinnig geworden und Gabriel ist zu dem Zeitpunkt ja schon auch, passt in den in Story ganz gut rein. Also bei Story können wir auch über die Charaktere sprechen. Gabriel Belmont ist ja jetzt kein Charakter, wo du so sagst, oh, das ist ein richtig guter Kerl, den ich vertrauen würde. Der macht teilweise schon Sachen, ja, du glaubst noch nicht genug an Gott und deswegen hast du es verdient zu sterben.
Ja!
Und du sitzt da und denkst, wow.
Das ist das, was ich gerade noch sagen wollte, von wegen, wenn man das Spiel so spielt und du hast die Geschichte und du denkst, ich kann mir schon vorstellen, wie die Geschichte einfach funktioniert. Die ist sehr, ich will nicht sagen Klischee, aber sehr bekannt. Und dann spielst du das Spiel durch und hin und wieder gibt es so einige Stellen in diesem, so mehrere Stellen in dieser Geschichte vom Spiel, dass du richtig denkst, so, wo kam das jetzt her? So, nicht nur Plot-Twist, sondern einfach so, das Spiel erzählt bestimmte Sachen im Spiel so, als wäre es das Natürlichste der Welt. Das Schlimmste davon war das mit der Hexe.
Ach, du meinst sogar nur das, was in dem Erzählteil...
Ja, wie das erzählt wird. Du denkst so, ach, hat er einfach so seine Quest... Und dann gibt es so eine bestimmte Stelle, da trifft man eine Hexe, die einem hilft, so ein bestimmtes Teil aus einer Uhr rauszukriegen, indem sie...
Ja, eine blaue Rose. Die blaue Rose.
Und die Sache ist, zwischen den Kapiteln von den... also die Kapitel sind die Segmente im Spiel. Zwischen diesen Kapiteln gibt es immer diesen Ladebalken, wo der Zobek...
Ist gesprochen von Patrick Stewart.
Jean-Luc Picard.
Richtig.
Der dann quasi...
Die Zwischenstory erzählt,
was eigentlich passiert.
Er ist der Narrator vom Spiel.
Und dann nach dieser... das ist ein Kapitel mit der Hexe, wo er einfach mal im Lademenü erzählt, ich habe diese Hexe getroffen, so sie erzählt mir, dass sie Gabriel geholfen hat. Ich habe sie aus ihrer miserablen Existenz erlöst und sie natürlich...
getötet.
Ja, getötet oder was?
Ich glaube, er sagt wirklich, ich habe ihr den Kopf abgeschlagen.
Ja, oder so. Und dann dachtest du so, wow, wo kam das jetzt her? Das kam so richtig unerwartet, weil die war nett zu dir und alles, hat dir geholfen. Die war ein bisschen strange, aber du dachtest, ja, okay, das ist halt so ein bizarrer Charakter. Der war nicht groß bizarr, als der Chupacabra, der die ganze Zeit die Kräfte weggenommen
hat. Deine Kräfte klaut, ja.
Aber diese Stellen, die waren so richtig, wow, die waren jetzt nicht so, dass die das Spiel schlechter gemacht haben, aber geben sie dir das Gefühl, im Spiel kann sehr, sehr viel passieren, mit dem du nicht rechnest.
Also ich so, finde auch, die Story passiert eigentlich auch, während du nicht spielst. Also alles, was du wie sich die Story vorantreibt, wird eigentlich in diesen Ladebalken erzählt.
Ja.
Und du prügelst eigentlich mehr und Gabriel selbst hat auch sehr wenig Text. Wo das Spiel eigentlich für mich wirklich punktet, ist immer, wenn du Charaktere triffst, weil die super designt sind, da reden wir auch später bei der Präsentation nochmal genauer drüber, aber die Gespräche, die Gabriel mit den Lords of Shadow hat, mit dem König der Lykaner, der Werwölfe, ja. Das ist ein sehr cooles Gespräch, wenn ihm offenbart wird, also hier wird es mild und auch hard Spoilers geben.
Wir spoilern jetzt einfach mal, weil das Spiel ist älter, das ist
2010, aber es wird halt, wenn ihm im ersten Gespräch angedeutet wird, die Lords of Shadow sind eigentlich nichts anderes als die dunklen Seiten von den Anführern des Brotherhood of Light. Und auch das zweite Gespräch, wenn du diese verführerische Vampir-Lady hast, die versucht, ihn auf seine Seite zu ziehen.
So die Dracula-Version ist ja der Endboss.
Da kommen wir ja dann gleich noch hin. du hast die Laura, das kleine Vampir-Kind, wo du so siehst, eigentlich ein unschuldiger Vampir.
Die kleine Mädchen-Version von Quatsch. Nee,
also wirklich ich muss da ein bisschen an Interview mit einem Vampir. Ich weiß nicht, ob du den
gesehen hast. Ja, ich hab den gesehen. Ich musste da auch dran denken. Vor allen Dingen das DLC, das danach kam, wo ich mir dachte, bisschen inspiriert davon.
Schon. Und der... Und da punktet das Ganze, da hast du dann das Gefühl, obwohl nicht viel erzählt wird, hast du so das Gefühl, du glaubst dieser Geschichte. Und es macht wirklich Spaß.
Es ist auch Gabriel wirklich so eine märchenmäßige Geschichte. Ein brutales Märchen, aber wie auch immer.
Ja, besonders wenn Pan auftritt. Pan ist ja auch jemand, der viel Text im Spiel hat.
Fuck diesen Typen.
Wenn du am Ende gegen ihn kämpfen musst.
Egal.
Ich schaue gerade mal auf die Uhr. Jetzt kommt wirklich ein harter Spoiler. Ihr könnt, würde ich sagen, eine Minute vorspulen. Wir handeln das ganz schnell ab, wenn ihr es nicht hören wollt. Und zwar das, was an der Story das Größte und Beste überhaupt ist. Und das kommt erst nach dem Abspann.
Der Megatwist.
Der Epilog. Und zwar, also Spoiler ab jetzt. Es ist ja schon, also ich fand das Ende schon geil genug, dass es so war von wegen, ja Gabriel, du hast zwar Satan besiegt, der eigentlich den ganzen Plan ausgeheckt hat, und bekommst deine Frau nicht zurück, weil sie nun mal tot ist und du hast eigentlich nichts gewonnen.
Naja, es wird ja auch erklärt, dass die Maske, die bringt ja niemanden zurück, sondern die
Richtig.
Lässt sich die so quasi Geister nur
es
sehen.
Es ist ein absoluter, und das Ende ist wirklich, dass Gabriel auf die Knie fällt und anfängt zu schreien und zu weinen.
Ja, und du sitzt
Downer und du denkst so, das Spiel hat mehr Spaß davor gemacht. Kann ich das Ende vergessen?
Und dann sitzt du da und lässt den Abspann laufen.
Und bam, auf einmal stellt sich raus, dass Klasse wie ein Marvel-Film ist und danach gibt es einen
After-Credit-Scene.
Allerdings, also bei allem Respekt vor Marvel, Marvel-Film hatte noch keine so geile
After-Credits.
Ihr habt nämlich am Ende eine vermummte Gestalt, die in eine Kirche reingeht. Man sieht nur diese Kirche und plötzlich fängt die Person an zu schweben. Man sieht im Hintergrund übrigens auch ein paar Monster aus alten Castlevania-Teilen.
Aber das sind nicht die Monster, das sind Statuen, glaube ich, oder?
Da sind es dann Statuen, aber ich glaube, das soll das Skelett von einem Monster sein. Auf jeden Fall fliegt diese Person plötzlich. Und dann stellt sich heraus, dass es Zoback ist und er steht da und fängt an, mit jemandem zu reden und jeder, der 2 plus 2 zusammenzählen kann, weiß von der ersten Sekunde an, dass das Gabriel
aber
sein muss.
Aber man sieht die Gestalt ja nicht.
Genau, aber sobald er sagt Old Friend, weiß man, es ist Gabriel. Und dann stellt sich plötzlich raus, dass Gabriel inzwischen Dracula geworden ist. Wie? Hat man keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Er ist plötzlich da und dann fangen die beiden an, sich ein Wortgefecht zu...
Zu liefern
und Zoback sagt nur, ich will dir helfen, aber Gabriel will nicht hören und greift ihn an und plötzlich wehrt sich Zoback, schmeißt Gabriel, jetzt Dracula, durch eine Fensterscheibe und plötzlich überall elektrische Lichter, Hochhäuser, wir sind in der Jetztzeit.
Und das kommt so aus dem Nichts.
Ja. Und das war so toll erzählt. Dieses Ending allein hat dafür gereicht, selbst wenn man das Spiel nur okay bis gut fand.
Ach ja,
wer danach nicht gehypt war für eine Fortsetzung. Dem kann ich auch nicht mehr helfen.
Das ist richtig gut.
Das unterstreicht nur noch mehr. Interview mit einem Vampir, Matsch.
Ja, genauso.
Wegen der Neuzeit, klar. Ich glaube auch, das war eine Inspirationsquelle.
Ich dachte, das Ende war wirklich fast 1:1. Naja, was heißt 1:1? Das Setting war genauso wie ein Interview mit einem Vampir, dieses heruntergekommene Haus, wo Tom Cruise dann da
rumgammelt,
weil er gemerkt hat, Scientology funktioniert nicht mehr.
Falscher Film.
Du meinst das richtige Leben.
Aber nach so einem Downer kam das echt gut eigentlich, so ein Mega-Twist-Ende.
Das ist so ein Ende, wo du echt denkst, ich hoffe, ganz viele Leute spielen das Spiel, weil ich möchte, dass es noch weitergeht.
Das Einzige, was daran schade ist, ich sehe gerade, unser Zeitplan funktioniert überhaupt nicht, weil Story nimmt zu viel Zeit an. Aber ist egal.
Reinkommst.
Ist ja die erste Folge, da darf man sowas machen. Das Einzige, was schade ist an dem Twist am Ende, dass der besser verständlich wäre, wenn sie die DLCs direkt im Spiel drin gehabt hätten. Dass das ein spielbarer Epilog gewesen wäre, weil im Epilog, in den DLCs, wird erklärt, wie Gabriel überhaupt zu Dracula geworden ist.
Darüber hatten wir ja schon einen Podcast über DLCs, wie scheiße ist es, wenn DLCs wichtige Story-Elemente von dem Hauptspiel beinhalten, nicht irgendwelche Spin-Off-Stories sind. Ja. Das wird auch ziemlich, ich glaube, die machen bestimmt auch so eine Zusammenfassung im zweiten Teil, bei Lords of Shadow 2, dass die erklären, warum ist er überhaupt Dracula.
Wer weiß, bei dem Marketing erfahren wir ja gar nichts.
Ja, das stimmt auch wieder.
wir
erfahren es im Februar.
Gehen wir zum Gameplay.
Okay.
Nee, wirklich das Gute, weil es ist mehr Gutes als Schlechtes. Das Gute, das Kampfsystem. Das Kampfsystem war richtig
gut. Das ist
war
richtig gut.
Mit, als man die ersten Videos gesehen hat, hat man gesagt, ja, okay, God of War, du hast halt eine Waffe schon mit recht viel Range. Du hast eine präzise, stärkere und eine flächendeckende, schwächere Attacke.
Mhm.
Wo das Ganze erst interessant wird, das ist auch im Spiel. Das Spiel zieht sich am Anfang ein bisschen, weil du nur ganz normal kämpfst und blockst und es hat alles noch nicht so einen großen Einfluss. Und dann fängst du aber an, Magie zu bekommen. Schatten- und Lichtmagie. Und die ist richtig interessant. Es gibt keine Potions in dem Spiel. Man kann sich nur heilen, indem man Lichtmagie aktiviert. Und wenn man dann angreift und Schaden austeilt, kriegt man wieder was zurück. Was ja jetzt später, wenn man weiß, dass
er Dracula wird. Es gab solche Brunnen, die man...
Es gab sozusagen Checkpoints, aber es gab keine Potions, die du im Kampf nehmen
konntest. Ach so, konntest. Im Kampf, nee, das ist doch gut so. Das fand ich mal nervig.
Dieses Licht-Schatten-Magie mit den Bonus-Attacken, da waren ziemlich viele Attacken leider recht überflüssig, die du so freischalten konntest.
Ich fand gut, dass man die kombinieren konnte und je nach Waffe, die du verwendest, mit der Magie, hat es einen anderen Effekt. Zum Beispiel, dass du Weihwasser so ohne Magie als Granate
quasi... Ja, genau, ganz kurz, das sollten wir erwähnen für die Leute, die es nicht gespielt haben. Es gibt neben der Peitsche, der Hauptwaffe, gibt es letztendlich 4 Bonuswaffen.
Ja.
Und so Nebenwaffen, Dolche, Feen, Weihwasser und das vierte ist so ein Kristall.
Aber das sind alles verbrauchbare Waffen. Also
richtig.
Das sind keine, die ständig da bleiben.
Also genau, also man hat nur einen gewissen, man kann dann auch das Ganze
später ableveln. Man hat ein Arsenal davon und das verbraucht man halt. Und die kann man eben kombinieren mit der Magie. Nur irgendwann, wenn du auf die Kombination Weihwasser mit Lichtmagie triffst, in der man halt eben so eine Unverwundbarkeitskugel um sich hat für eine bestimmte Zeit, ist das Spiel ein bisschen sehr leicht.
Aber das ist mit Abstand die Fähigkeit, die ich hier auf hart habe ich das die ganze Zeit benutzt.
Na gut,
das Spiel ist auf normal wird es ein bisschen zu leicht
mit der Fähigkeit. Ich fand es auch sehr gut, dass man das kombinieren konnte. Und das noch eine andere Sache, die ich ständig vergessen habe, ist... je nach Feind, weil man hat so ein Buch, wo ständig man nachlesen kann, von wegen über Werwölfe und sowas, über jeden einzelnen Feind kannst du nachlesen, was seine Schwächen sind und sowas. Zum Beispiel Werwölfe, die sterben sofort, wenn du einen Silberdolch auf die wirfst. Vampire sterben sofort mit Weihwasser und je nachdem musst du dich halt auch ein bisschen
darauf anpassen. Das habe ich beim ersten Mal auch überhaupt nicht
gemacht. Das wusste ich auch überhaupt
nicht.
Mal dachte ich, was? Da gibt es irgendwie, der hat so und so viel Schaden bei so und sowas und dann dachte ich habe das Spiel jetzt schon fast durch. So ein Mist, ne, weißt du?
Nee, aber ja, also sehr gut. Kämpfen hat richtig viel Bock gemacht.
Und es gibt sehr, sehr, sehr selten, dass man solche Magie mit seinen Alternativwaffen kombinieren kann, dass immer einen anderen Effekt hat. Das gibt es fast nie.
Nee, und deswegen fand ich das auch wirklich, deswegen, das Kampfsystem ist ganz klar das Beste an dem Spiel.
Erklären Sie aber ein bisschen schlecht.
Das ist die Schattenseite an dem Ganzen. Man muss das Ganze, man muss experimentieren, ist man heute gar nicht mehr gewohnt, dass man wirklich einfach mal experimentiert. Ja gut,
weil Spiele heutzutage behandeln dich, als wärst du der größte Depp auf diesem Planeten. Ja. Du musst ja das und das drücken für Spiele. Ich meine, musst du auch irgendwo sagen, es gibt Leute, die wollen in Spiele reinkommen, dann kaufen sich irgendein Spiel, aber... Das Spiel, das denkt sich echt so, ach, er findet schon irgendwie raus. Ja, das Spiel ist längst zu Ende. Nice.
Ich glaube, es wurde in Castlevania gab's so, da kommen dann wirklich so Einblendungen wie, man kann auch, benutz doch mal deine Nebenwaffen mit Magie. Und du denkst so, okay, mal schauen.
Holy shit, eine neue Welt eröffnet
sich. Der Witz ist, ich glaube, auch das kann man nachlesen auf diesen Buchseiten. Da gibt es auch Seiten für Feen und da steht das dann so. Wenn du Feen mit Schattenmagie einsetzt, dann sind es explodierende Feen. Und so weiter.
Du kannst alles kombinieren, ja.
Was mir nicht so gut gefallen hat in dem Spiel, ist
das Springen. Ich wollte gerade sagen,
irgendwas kommt das Plattforming.
Das Plattforming geht gar nicht.
Mit Abstand das Schlechteste. Also es ist nicht miserabel, aber es hat viele Stellen, wo man nicht weiß, wie weit er jetzt springt. Man hat ein ganz schlechtes
Gefühl. Zum Glück sind diese Stellen nicht so oft. Das sind nicht so Stellen von wegen so, da ist eine, keine Ahnung, da ist eine Kante, springt da hoch, nicht sowas, sondern diese richtigen Platforming-Dinger von wegen, da ist eine kaputte Brücke, bitte kletter da über diese einzelnen Säulen drüber und wenn du runterfällst, bist du halt tot.
Ja.
Und das war super nervig. Da hast du teils echt nicht verstanden, was du eigentlich falsch gemacht hast und erst dann hast du dich irgendwie in die, wie soll ich sagen, die Dimension des Spiels reinbegriffen und dann gemerkt, oh okay, also ich stehe weiter vorne, als ich dachte, dass ich stehe und sowas, weil es eben so ein Sidescroller-Ding irgendwie versucht hat zu emulieren. Das ist irgendwie.
Ja, das hat nicht ganz funktioniert.
Das hat auch echt nicht ganz
funktioniert. Die Musikbox ist eigentlich ein echt interessantes Level, aber setzt auch viel auf Plattforming und wenn man da nicht ganz so geschickt ist, dann kann man schnell
frustrieren. Ja, unabhängig vom Plattforming macht das Springen überhaupt keinen Sinn im Spiel, weil jedes Mal, wenn du springst, wirst du sofort von Gegnern getroffen und die hauen dich um. Springen hat im Kampf überhaupt keinen Sinn. Ja. Überhaupt keinen. Bis auf diesen einen, der diesen Kochtopf auf dem Kopf
hat. Der Schlechter.
Ja, genau.
Ja, das ist schade. Was dann zum Abschluss bei Gameplay ein gespaltenes Schwert für mich ist, sind die Rätsel. Das Spiel hat richtig gute Rätsel. Das Spiel hat aber auch Rätsel, wo du da sitzt und sagst, ja, ich probiere jetzt einfach mal.
Ja.
Es gibt auch
das was. Stimmt.
Ich meine, viele eher Hardcore-Gamer haben sich ja beschwert, dass man sagen konnte, ja, ich lasse das Rätsel für mich lösen und krieg dann halt die 5000 Erfahrungspunkte
nicht. Ja, das kann man machen.
Ganz ehrlich, bei manchen der Rätsel war ich froh, dass es das gab, weil dann hätte ich auch keinen Bock mehr gehabt. Ich habe sie alle selbst gemacht.
Das ist aber auch ein bisschen schade, weil dann musst du sagen, okay,
es schlechte Rätsel sind
ich teilweise. Ich bin froh, dass es das gibt, weil das Spiel scheiße ist. So,
nee, was? Das ist auch die Wahrheit. Also von daher, deswegen sage ich, es ist so gespalten. Mhm. Weil es gibt Rätsel, die richtig Spaß machen und die gut sind, aber es gibt auch Rätsel, wo du denkst, nee.
Ja, das ist zum Beispiel
mit der Guillotine.
Ja, Guillotine war das mir.
Das Pendulum.
Wo
die Frau da Marie siehst, wie sie geköpft wird oder geköpft werden soll von so einem Pendel mit einer Sichel dran.
Und du hast nur eine bestimmte Zeit, so ein Ringpuzzle, so ein Mosaikpuzzle quasi zu lösen. Das war kein Mosaikpuzzle, das war quasi ein Mosaikpuzzle aus Kreisen.
Ja. Aber das war nicht so gut. Also, das Ganze, um auf einer positiven Ebene enden zu lassen, was dagegen eigentlich fast durchgehend richtig gut war, waren die Trials. Es gab Trials, dass man so, mach in dem Level das und das, so bestimmte Anforderungen. Besiege den Koloss in 2 Minuten 30 oder...
sowas, was Assassin's Creed hat mit diesen optionale Objectives.
Aber die meisten waren wirklich, da waren richtig gute dabei. Also wirklich Sachen, wo ich gesagt habe, oh, das Level, weil man sowieso nochmal oft Backtracking macht, also in alte Level geht, weil man neue Fähigkeiten hat und mit den neuen Fähigkeiten Power-Ups
also New Game Plus
holen kann. Nee, nicht nur New Game Plus, du gehst ja auch im selben Spiel noch zurück. Du gehst zum Beispiel hier in Pan's Wald, am Anfang ist da ja eine Kiste, wo du erst rankommst, wenn du den Double Jump hast.
Ja,
und stimmt. Solche Sachen.
Ja.
Und du musst sowieso Backtracking machen und dann kann man sich auch denken, oh, wenn ich eh hier bin, mal schauen, was ich in dem Level noch machen kann.
Ja.
Ich habe es zum Beispiel geschafft, diesen Ogre zu besiegen, ohne getroffen zu werden. Da habe ich mich ziemlich gut gefühlt.
Das war
nicht leicht.
Was ich gut fand, ist, dass das Spiel abgesehen davon, dass man das Springen keinen Sinn macht im Kampf oder sowas. Was ich richtig gut fand, ist, dass du nie, wenn das Spiel speichern sollte und du hast irgendwie ganz, ganz wenig Health und dann denkst du, so ein Scheiß, das Spiel hat automatisch gespeichert an einer sehr unpassenden Stelle, weil ich jetzt immer mit so wenig Health anfange, dass es nie wirklich ein Problem ist, wenn du das Spiel gut spielst. Weil du nämlich diese Orbs kriegst, wenn du eine bestimmte Anzahl von Hits an deinen Gegner verteilst,
ohne getroffen Magie
zu werden.
Und ohne Magie.
Und das hat nur was mit Skill zu tun. Das ist nicht irgendwie was mit Glück oder sowas, sondern einfach nur stell dich gut an, dass du dich immer gut verteidigst und dann wirst du dafür belohnt, dass du dann diese Orbs kriegst, mit denen du dich heilen kannst. Und dann hast du immer eine Chance, die Situation
hinzukriegen.
Und das fand ich so gut.
Nicht so ein Potion-Mist.
Es ist nicht zu schwer. Also auch jemand, der jetzt nur mittelmäßig gut ist in so Spielen, kann das schaffen. Besonders, es gibt ja auch die leichte Schwierigkeitsstufe im Notfall.
Doch schwer ist richtig schwer.
Schwer ist richtig schwer und Paladin ist auch richtig hart.
Also ich habe die mal ausprobiert und da dachte ich auch, nee, das macht
und jetzt der, nicht. Aber was halt richtig gut an dem Spiel ist, wenn du das Spiel kannst, wenn du die Pattern der Gegner durchschaust und weißt, wie du sie treffen kannst und alles... Du merkst richtig, dass du belohnt wirst dafür, dass du gut in dem Spiel bist.
Ja, genau.
Also, wenn mal was schiefgelaufen ist, ist es nicht so,
dein Pech Problem,
so. Sondern es ist wirklich so, du kommst hier immer raus. Es gibt immer einen Weg, wie du rauskommst.
Deswegen hast du auch immer meistens das Gefühl, also wirklich meistens, dass immer, wenn du verlierst, es deine Schuld ist. Außer halt, wenn du über irgendwelche Säulen von kaputten Brücken springst.
Ja, oder wenn ein, leider, muss man ganz kurz noch erwähnen, wenn ein Quicktime-Event kommt,
diese Scheiße.
Es gibt einen Kampf gegen Pan, wo ein viel zu schnelles Quicktime-Event ist, was sehr frustrierend ist.
Und das
sehr, sehr, das schnellste, was ich bis jetzt je gesehen habe. Und wenn man das
Heavenly Sword hat auch noch ein paar, die ähnlich schnell sind, wo ich so ausgerastet bin.
Quicktime-Events muss man nicht drüber reden. Man hofft ja, dass das
weniger... Dass es eine andere Lösung dafür gibt.
Also. So, springen wir zum mehr oder weniger letzten Punkt, und zwar
Präsentation
und auch in allen Belangen, also grafisch und Sound.
Ja, grafisch ist mit die schönste Welt, die ich gesehen habe.
Ist die schönste Fantasy-Welt, die ich bisher auch
gesehen habe. Vor allem, weil es auch so variiert.
Weil du siehst nicht von wegen...
nur ein Schloss.
Wenn man sagt, bei God of War ist mir egal, was Leute jetzt sagen, ob das Spiel gut ist oder nicht. Irgendwo sehen ganz also sehr, 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 sehr viele Level gleich aus, weil sie vom gleichen Schlag quasi sind. Und in dem Spiel ist das sehr so, dass du in diese ganzen verschiedenen Welten gehst und sie alle so einen eigenen Stil haben.
Ja, du hast Wälder, du hast
diesen Wald, der überhaupt
nicht aus...
Es gibt diesen Gruselwald, dann gibt es...
Den Sumpf, ja.
Einen Sumpf gibt es, dann gibt es noch so ein Schloss. Das Vampirschloss sieht auch wieder anders aus.
Du bist im Reich der Toten.
Dieses komische... Dieses Level mit den Krähen,
das sieht auch komplett anders aus.
Fast ganz am Ende.
Fast ganz am Ende war so ein Level. Das sieht wirklich alles anders aus. Auch so, wie man...
Die Eislevel, es gibt die Eislevel, wo du im Schnee bist. Wieder.
Und bei mir ist es immer so, wenn ich mir ein Level vorstelle, dann stelle ich mir eine bestimmte Farbe drunter vor. Und bei God of War zum Beispiel, wenn ich dann denke, stelle ich mir immer so golden-orange vor. Und das immer. Also golden-orange-braun. Und bei fast jedes Level hat diese Farbpalette. Und das ist echt so immer was anderes. Und das fand ich echt gut, weil das Spiel ist auch ehrlich sehr lang.
Es ist groß und es fühlt sich auch groß an, aber angenehm groß.
Du hast echt das Gefühl, du bist in einer riesigen Welt.
Dieses Gefühl von, du reist durch diese ganze Welt durch, weil die halt auch verschieden ist, kommt da viel besser rüber als in God of War, wo du immer denkst, das ist im Prinzip nur, gut, ich will jetzt nicht sagen, Griechenland ist klein, aber es sieht halt sehr gleich aus und das Spiel gibt sich echt Mühe, dir so viel wie möglich Variationen reinzubringen.
Besonders also zum Beispiel, God of War hat, also jetzt überhaupt kein Bashing, God of War hat halt auch, wir sind in diesem Setting drin. So, wenn wir zum Beispiel, es sieht nun mal alles nach dem antiken Griechenland aus. diese, und da hatten die, bei Castlevania haben die sich so viel Freiheit genommen. Es ist zwar alles eine hier gotisch angehauchte,
wo viele auch sagen, das habt ihr euch geklaut von so und so. Es war bei was war das? Dieser Eisboss von wegen Shadow of the Colossus, ne? Dann
sagt ihr, außerdem war es bei Shadow of the Colossus ein ganz anderes Spielsystem, auch ein besseres, aber das ist wieder eine andere Geschichte.
Ja.
Also grafisch, es ist nicht so von Technik, siehst du natürlich hier Ecken und Kanten, aber es sieht richtig gut aus. Man kann es gut vergleichen von Grafik, würde ich es mit DMC, dem neuen DMC ja, von Ninja Theory. Du hast viele Farben, du hast eine richtig gut gestaltete Welt, aber du siehst, dass es Ecken und Kanten
hat. Ja, aber es ist auch nicht so ein Spiel, was trumpfen will mit, oh, ich bin so hyperfotorealistisch
ja,
mit Battlefield oder sowas. Dann denkst du, das Spiel braucht das nicht. Das Spiel muss gut sein mit dem Art-Design, was es so umsetzt.
Und das hat es sehr gut gemacht. Das macht's. Ich bin... Bei Präsentationen bin ich auch hier Voice Acting ist mit eins der Spiele, wo ich finde, jeder Charakter hat eine geile Stimme. Jeder wichtigere Charakter hat eine geile Stimme.
Wo ich sage, irgendwie der war schlecht.
Ja. Nee, die Vampire haben tolle. Hier Laura, die kleine Vampirin und die große Camilla haben tolle Stimmen. Zobek von Patrick Stewart ist sowieso richtig gut.
Ja.
Gabriel, obwohl er nicht in Anführungszeichen typisch sympathisch ist und alles, Robert Carlyle. Der ist
eigentlich gar nicht sympathisch.
Nee, aber er spricht ihn glaubwürdig. Und ich fand Gabriel immer glaubwürdig.
Das stimmt,
und
das war gut.
Jason Isaacs, den meisten von euch bekannt als hier der Vater von Draco Malfoy in den Harry Potter Filmen, spricht Satan und den spricht er richtig gut. Es ist zwar nur eine kurze Rolle, aber wie er seinen Text spricht, so richtig herablassend, so muss Lucifer klingen. Also für mich.
Bin der Arsch.
Muss ja Gründe geben, warum er aus dem Himmel rausgeworfen
wird. You're a douchebag.
Was ich auch ganz klasse finde, ist der Soundtrack. Das war für mich, glaube ich, der Soundtrack 2010. Es war zwar so ein klassischer, großer
Orchester. Muss ich nochmal kurz nachdenken, was kam 2010 alles
raus? Da kam viel raus, aber das war der Game-Soundtrack, den ich, glaube ich, am meisten so, wo ich wirklich, wenn ich das Spiel gespielt habe, dachte ich, oh, das ist richtig gut. Bei wenigen anderen Spielen denke ich so,
mal gut, dass Deus Ex nicht rausgekommen ist. Also,
dein Lieblingssoundtrack.
Der Soundtrack war
Aber nee, ich fand den Soundtrack richtig gut. Ich bin auch sehr gespannt auf den Soundtrack von der Fortsetzung. So, lass uns kurz ein Fazit machen. Findest du das Spiel heute, wenn du es jetzt spielst, immer noch so gut, wie du es fandest, als du es am Anfang gespielt hast?
Auf jeden Fall. Ich finde aber auch immer noch, dass es underrated. Egal, was für... Es ist so ein Ding von wegen nicht, was für Punktzahlen es von irgendwelchen Review-Seiten bekommen hat, sondern eher so ein Ding von wegen, ich kenne zu wenig Leute, die über das Spiel quasi reden oder das Spiel irgendwie groß vergleichen von wegen sowas wie, fast immer, wenn jemand Hack'n Slash erwähnt, dann ist God of War immer dabei, Devil May Cry ist immer dabei, so die Hauptvertreter, aber so ein Spiel ist nicht dabei, weil es eben so als Copycat gilt, von wegen, es hat sich sehr, sehr viel von God of War abgeguckt, ja, aber man muss auch irgendwo sagen, ganz viele Sachen macht es besser als God of War, muss man so sagen.
Nee, nicht nur das, ich finde, die Ausrede finde ich halt, man sagt doch auch nicht bei jedem Plattformer, ja, das haben sie sich von Super Mario abgeguckt. Dann kannst du eigentlich nie keine Spiele mehr machen, weil es gibt nur mal Genres und du bleibst in dem Genre.
Richtig.
Du willst ja...
Du musst es ja irgendwo weiterentwickeln, auch wenn es nur ein Aspekt drin ist.
Und du willst ja auch dem Spieler sagen, hey, du magst das Genre, wir mögen das Genre auch, deswegen haben wir ein Spiel in diesem Genre gemacht.
Ich finde, das Spiel kopiert auch nicht zu viel. Ich meine, irgendwo kannst du auch sagen, von wegen, ja, Devil May Cry ist ein abgekupfertes God of War oder andersrum, weil die mit Schwertern auf Monster draufhauen. Ja, aber irgendwo kannst du auch sagen, es reicht.
Wie Pacific Rim.
Über den Film reden wir nicht. Nee, aber ja, ich finde es auf jeden Fall so gut wie damals. Na gut, damals, als ich es gespielt habe, fand ich es nicht so gut wie nach dem Abspann. Aber nee, alles in allem ist das Spiel immer noch sehr gut. Wir gucken einfach mal, wie Teil 2 wird. Es sollten aber wirklich mehr Leute gespielt haben, weil das ist so ein Spiel, das sollte man unter die Leute bringen, weißt du?
Kann man eigentlich auch, also wenn ihr God of War, wenn ihr Spiele wie God of War mögt, es ist auf jeden Fall besser als Dante's Inferno, finde ich.
Auf jeden Fall.
Ich muss auch feststellen, dass das Gameplay macht immer noch Spaß. Ich meine, das Plattforming ist immer noch genauso frustrierend an manchen Stellen, aber es sind zum Glück nur ein paar Stellen. Das bleibt. Das Schöne ist beim zweiten Durchspielen sogar, es gibt gewisse Stellen, die dich beim ersten Durchspielen frustriert haben, weil du nicht wusstest, was du tun musst. Und beim zweiten Mal ist es schon sogar besser, weil du weißt, was du tun musst. Aber nicht so von wegen, ist jetzt leicht und langweilig, sondern du machst einfach gewisse Fehler,
die dich frustrieren können. Ich finde es aber auch gut, dass du es ein bisschen rausfinden musst und nicht diese diese Bossfights, wo diese Fuck-Me-Spots die ganze Zeit groß leuchten oder die Kamera hinschwenkt von wegen,
bei den Kolossen, ach
ja, ist das bitte halt, ja, hau immer da drauf. Zum Beispiel bei, ja gut, jetzt muss ich Shadow of the Colossus nennen. Bei Shadow of the Colossus war es auch so, dass du die rausfinden musstest, wo du die verletzen kannst. Und ich meine, das findet jetzt nicht so oft statt, diese Kletterpartien auf Monstern in Castlevania, aber...
Dreimal, ja.
Aber so im Vergleich von allen Bossen. Aber so war es schon ganz gut. Es war auch relativ, challenging.
Ja.
Von wegen mit den Bossfights. Wenn auch ab und zu bei richtig fuckdummen Gründen, wie diesem Pan-Quicktime-Event, wo du dir echt denkst, der Kampf an sich ist schon sau schwer. Und wenn du diese eine Stelle nicht hingekriegt hast, mit diesem bekloppten einen Knopf sekundengenau zu drücken, musst du alles nochmal machen. Diese ganze Leistung ist quasi futsch.
Ja.
Und nee, das ist
super ein bisschen ärgerlich. Dumm. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Grund, warum ich dieses Spiel immer wieder spielen würde, ist, das Gameplay ist zwar gut bis sehr gut, aber es ist wirklich die Welt. Wer schon etwas düstere Fantasy mag, der muss dieses Spiel gespielt haben. Das ist für mich bis heute das Beste, was ich an hier so Gothic Fantasy gesehen habe. Also so mit Vampiren, mit Monstern und so, mit dem
sowas,
ganzen...
Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt sowas, kommen die ganzen Typen mit Skyrim und
nicht dieses typische, also zwar schon natürlich als Mittelalter, also, aber es hat auch dieses Vampire und alles.
Das so gibt's Fantasy da. Mit Mittel. Na, jetzt kommen wieder die anderen.
Ist egal, ich würde mich nur zu tief rein. Deswegen, also habe ich so noch nicht gesehen und darauf freue ich mich auch am meisten beim zweiten Spiel.
Aber jetzt kommt auch die PC-Version, jetzt ist es raus.
Ja, vom ersten Teil, genau. Also für Leute, die sagen, wir haben keine Konsolen.
Beim zweiten Teil kommt auch die PC-Version gleichzeitig mit
den Konsolen raus. Also Lords of Shadow und Lords of Shadow 2 wird beides auch für PC kommen. Das heißt, wer bisher gesagt hat, ja, ich habe keine Konsolen oder habe da keinen Bock drauf, PC-Version kommt raus. Ich denke, man kann, wenn man einen richtig guten Rechner hat, wird dieses Spiel verdammt gut aussehen.
Weil wenn sie auch, jetzt auch, es ist nicht Next Gen.
Nee, das ist dann wie Leute,
ist doch scheiße, also
das ist dann wie hier, wir hatten es ja im letzten Podcast, als erwähnt wurde, Dark Souls auf dem Computer mit 1080p, das sieht schon richtig gut aus. Wir können es nur empfehlen.
Ja.
Das nächste Mal beim Recaptosaurus Rex oder wie wir es jetzt auch immer am Ende
keine
nennen.
Ahnung, gucken
wir. Schauen wir mal, wahrscheinlich wirklich ein größeres Spiel, so aus der Reihe, vielleicht aus der Batman-Reihe, vielleicht Mass Effect, vielleicht Uncharted. Lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal von Walde.
Ciao, ciao.
Und von mir. Ciao.